ARD. Deutsche Politiker sprechen plötzlich über atomare Abschreckung. Für Rüstungsausgaben gibt es keine Obergrenze mehr. Und der Bundeskanzler sagt immer mal wieder Sätze wie diesen hier.
Wir wollen die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee in der Europäischen Union machen.
Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen. Viele von uns erinnern sich vielleicht noch an diesen Morgen. Die Push-Nachrichten, die Bilder im Fernsehen, das Gefühl, jetzt verändert sich was. In der deutschen Politik fallen seitdem Sätze, die vorher unaussprechlich gewesen wären. Und es werden Entscheidungen getroffen, die bis dahin undenkbar waren. Wie hat der Krieg in der Ukraine die Politik bei uns in Deutschland verändert? Das frage ich gleich den Grünen-Chef Felix Banaschak hier bei Berlin Code, eurem Politikentschlüsselungspodcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Zu hören unter anderem in der ARD-Audiothek. Ich bin Linda Zervakis und ich klinge heute wie meine tiefer gelegte KI. Ich bin allerdings nur erkältet. Und wir zeichnen diese Folge am Donnerstagabend auf und dieses Mal an meiner Seite sind Anna Engelke, die stellvertretende Leiterin unseres ARD-Hauptstadtstudios und der Korrespondent Mario Kubina. Schön, dass ihr da seid. Hallo ihr zwei.
Hallo Linda.
Hallo Linda.
Ja, nur 3 Tage nach dem Beginn des russischen Angriffes auf die Ukraine hielt der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz seine historische Rede, kann man sagen. Ein Sonntag war das und der wichtigste Begriff war dieser hier.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Dieses Wort ist bis heute geblieben. Was habt ihr damals empfunden, als ihr das gehört habt?
Also Zeitenwende hat er ja auch gleich am Anfang seiner Rede gesagt. Und da dachte ich, gucken wir doch mal, was da kommt. Und dann kam ja wirklich was. Also diese Ankündigung mit den 100 Milliarden extra für die Bundeswehr, das war wirklich ein dickes Ding. Und das hat man ja auch mitbekommen, wenn man da so in die Gesichter der Bundestagsabgeordneten geguckt hat, die ja an diesem Sonntagmorgen alle im Bundestag zusammengetrommelt waren und da gesessen haben.
Zum Teil waren die wirklich verdutzt, kann man sagen, weil eben mit diesem 100-Milliarden-Programm wahrscheinlich nur ganz, ganz wenige in Berlin rechnen konnten, eben auch nur ganz, ganz wenige eingeweiht waren. Das ist ihnen wirklich gelungen, im Kanzleramt das bis zuletzt weitgehend unter der Decke zu halten. Was mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, das war ja eine unglaublich aufwühlende Woche. 3 Tage vorher, da hat die Vollinvasion des russischen Regimes in der Ukraine begonnen. Das war schon eine Herausforderung, auch für uns hier in Deutschland natürlich mit dieser neuen Situation umzugehen, auch für uns Journalisten. Auf uns sind dann Fragen niedergeprasselt in Live-Gesprächen, wie droht jetzt eine atomare Eskalation, sodass ich schon in den Tagen zuvor manches Mal mir gesagt habe, so jetzt müssen wir alle mal ein bisschen durchatmen. Und als ich dann gehört habe, jetzt gibt es eine Sondersitzung am darauffolgenden Wochenende im Bundestag, da war meine große Hoffnung, da muss schon auch ein Signal von Entschlossenheit und demokratischer Stabilität irgendwie ausgehen, dass ein Kanzler sich da hinstellt und sagt, die Lage ist ernst, aber ich habe einen Plan. Und dieses 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr, das war Teil dieses Plans und auch die Entscheidung, die ja schon an dem Wochenende auch getroffen wurde von der damaligen Ampelregierung, Waffenhilfe zu leisten für die Ukraine, für ein Land, das mit einem Krieg überzogen wurde. Diese grundlegende Entscheidung, die war ja auch schon gefallen und damit aber auch so ein Stück weit Stabilität eigentlich, das von dieser Zeitenwende-Rede ausging, dass Scholz gesagt hat, es ist ernst, aber er hat eben einen Plan.
Auf die 100 Milliarden kommen wir später nochmal zu sprechen, aber ich möchte nochmal bei diesem Begriff Zeitenwende bleiben. Was ist das überhaupt?
Ja, interessanterweise hat Olaf Scholz diesen Begriff schon 2017 benutzt. Das sind also schlanke 5 Jahre vorher. Und zwar hat er damals, da war er noch der erste Bürgermeister in Hamburg, da hat er ein Buch geschrieben, das hieß Hoffnungsland. Und darin ging es darum, wie man die Flüchtlingskrise bewältigt, wie er das in Hamburg gemacht hat. Das war auch so eine Art Vorbereitungsbuch für seine Kanzlerkandidatur. Und darin hatte er schon diese Flüchtlingskrise und was dann in Deutschland passiert ist, das hatte er schon als Zeitenwende bezeichnet. Und so richtig ist aber der Begriff damals nicht geflogen. Es hat, glaube ich, auch gar nicht so viele Leute gegeben, die dieses Buch gekauft haben. Und meine Vorstellung ist, dass die dann, als sie dann nach diesem Donnerstagmorgen, als die Russen die Ukraine vollumfänglich angegriffen haben, dass dann sich seine Redenschreiber und er zusammengesetzt haben, um diese Rede eben für den Sonntagmorgen, für die Sondersitzung des Bundestags vorzubereiten. Und dass dann einem auch wieder dieser Begriff Zeitenwende eingefallen ist. Das klingt jetzt so ein bisschen banal und niemand hätte gedacht, ne, dass dieser Begriff so Fahrt aufnimmt und auch heute im Deutschen ein englischer Begriff ist. Also wenn man im Englischen von Zeitenwende spricht, dann sagen die immer Seitenwende.
Seitenwende, okay, das wusste ich nicht. Also dann doch ein prägender Begriff, kann man sagen. Was würdet ihr sagen? Wie haben jetzt Zeitenwende und der Ukraine-Krieg das Sicherheitsdenken in Deutschland verändert? Bei der Politik, aber auch im Alltagsgefühl?
Oh, das hat die Wahrnehmung von Sicherheitspolitik und auch von einer Bedrohungslage komplett verändert. Denn die Lage hat sich natürlich verändert. Und da muss man aber auch sagen, da ist die Bevölkerung großenteils auch mitgegangen. Es hat einen Mentalitätswechsel gegeben und zwar recht schnell. Es zeigen Umfragen, dass 2/3 der Menschen in Deutschland auf jeden Fall davon ausgehen, dass von diesem russischen Regime eine Bedrohung ausgeht. Und zwar nicht nur für die Ukraine und die unmittelbaren Nachbarländer, sondern generell für das freie Europa. Und 2/3 stehen auch mehr oder weniger hinter dem Kurs einer Modernisierung der Bundeswehr und dahinter, dass wir letztlich auch dann aufrüsten, um eben ein russisches Regime abzuschrecken. Das sind Zustimmungsraten zu einem Kurs der gesteigerten Verteidigungsausgaben, der Aufrüstung, die wären sicher vor dieser Zeitenwende völlig unvorstellbar gewesen.
Und das war auch so bemerkenswert, Linda und Mario, auch, also weil bei dieser Rede von Olaf Scholz, normalerweise, wenn du als Politiker eine Rede hältst, dann möchtest du, dass die gut ankommt. Das ist so dein Traum, dass deine Rede richtig fliegt. Und wir haben alle schon Reden gehört von Politikern und Politikerinnen, wo wir mit dem Kopf auf die Tischplatte geschlagen sind, weil es echt ein bisschen langweilig war. Und bei dieser Rede war das Bemerkenswerte, dass der Moment, das hat ja Mario gerade so toll beschrieben, dieser Sonntagmorgen und dieses Aufgerautsein in Deutschland, dass also dieser besondere Moment war. Und dass viele Leute den Eindruck hatten, jetzt muss was kommen. Und die Rede von Olaf Scholz hat das geliefert. Mhm. Dieser neue Begriff, die Zeitenwende, zu beschreiben, tatsächlich, wie wir uns in einer neuen Zeit befinden. Und das Besondere an dieser Rede ist, und auch das hat Mario gerade erwähnt mit diesen Zustimmungsraten, ganz viele Menschen in Deutschland waren an sich zu diesem Zeitpunkt schon der Ansicht, eigentlich müssten wir die Bundeswehr besser ausstatten, eigentlich müssten wir uns besser verteidigen können. Und dann kommt Olaf Scholz und hält diese Rede und sagt nicht nur wieder, dass die Bundeswehr besser ausgestattet werden soll, sondern er nennt noch eine Zahl, 100 Milliarden Euro. Und damals, vor 4 Jahren war 100 Milliarden noch viel mehr als heute. Also 100 Milliarden sind nach wie vor unvorstellbar viel Geld. Aber 100 Milliarden, da haben echt ja alle so die Luft angehalten. Und Olaf Scholz ist was gelungen. Er ist mit dieser Rede quasi in eine Stimmung reingekommen, die es schon gab. Und deswegen ist diese Rede auch so aufgenommen worden, weil ganz viele Leute dieses Gefühl schon hatten. Und dann kommt Olaf Scholz und hat den Begriff dafür. Die Zeitenwende, die 100 Milliarden. Und dann hat er halt auch noch gesagt, dass wir das NATO-Ziel, es gab so ein NATO-Ziel, dass du mindestens 2% deiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung stecken sollst, dass das auch erreicht werden soll.
Ja, es ist abgefahren. Es sind dann ja eigentlich nur 4 Jahre. Und wenn man sich vorstellt, vor 4 Jahren hätten wir darüber geredet, dass wir wieder mehr Waffen brauchen, dass wir über Abschreckung reden, dass wir über Verteidigung reden. Das ist heute so normal. Also ist das für die meisten der Normalzustand oder gibt es sozusagen auch irgendwie wieder die Hoffnung, es wird alles wieder schön und wir müssen nicht mehr über Bundeswehr nachdenken und so weiter?
Ich denke, es gibt einen weit verbreiteten Realismus mittlerweile in der Politik, aber auch in der Bevölkerung, einfach anzuerkennen, dass sich die Lage grundlegend verändert hat. Wir haben einen Landkrieg in Europa. Wir haben einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Europa zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Das sind einfach Tatsachen. Und da kann jede Kreml-Propaganda, da können Desinformationskampagnen auch nicht gegen ankommen. Diese Tatsache, dass sich historisch etwas zum Schlechten verändert hat für den Moment, die, denke ich, ist in den meisten Köpfen in Deutschland schon angekommen. Ob auf Entscheiderebene oder auf Wählerebene, sie ist in den meisten Köpfen angekommen. Und solange diese Lage andauert, wird die Bereitschaft auch da sein, in diese Zeitenwende im Sinne von Modernisierung der Bundeswehr, von Waffenhilfe für die Ukraine, da auch dran zu bleiben. Wobei man auch sagen muss, wenn wir über diese großen Summen reden. Mittlerweile sind es ja nicht in Anführungszeichen nur die 100 Milliarden für das sogenannte Sondervermögen Bundeswehr, sondern wir geben Jahr für Jahr mittlerweile 100 Milliarden für Verteidigung aus in Deutschland. Das geht auch nur ohne ganz große Debatten, ist meine Einschätzung, weil diese Ausgaben mehr oder weniger auf Pump finanziert sind. In dem Moment, in dem wir sagen würden, wir müssten uns anderswo in erheblichem Maße einschränken im Bundeshaushalt, hätten wir andere Diskussionen in Deutschland.
Ja. Linda, darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen? Weil ich glaube schon, dass wir Deutsche eine ganz besondere Sorte Maus sind. Und so, wenn Balten auf uns gucken oder Polen auf uns gucken, dass die fanden, bei uns ist aber sehr spät der Groschen gefallen, was so diese Frage angeht, sich verteidigen zu müssen. Weil die fanden schon 2014, als die Russen die Krim annektiert haben, ne, mit den kleinen grünen Männchen da in die Ukraine rein sind, in den Osten, da fanden die schon, meine Güte, jetzt ist doch klar, was Putin will. Und da waren wir ja noch sehr auf der Bremse in Deutschland, haben gesagt, nein. Und da haben die alle schon den Kopf geschüttelt. Und wir sind in Deutschland einfach ein sehr, und das meine ich wirklich neutral, pazifistisches, friedliebendes Land. Und natürlich ist jedes Land friedliebend, aber wir sind immer eher davon ausgegangen, dass uns schon nichts passiert und uns keiner angreift. Und bei den Balten und bei den Polen, da war es halt anders. Also so als Beleg dafür würde ich sagen, wir in Deutschland haben Friedens- und Konfliktforscher, wenn wir über das Thema Krieg sprechen. In Großbritannien heißt das War Studies, Kriegsstudien. Bei uns heißt das Friedens- und Konfliktforschung. Und wir haben auch nur einen Militärhistoriker und einen Lehrstuhl dafür, Sönke Neitzel, der ja viel gefragt wird. Also wir sind, haben uns bewegt, aber wir haben uns später bewegt als andere europäische Nachbarn.
Da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen. Ich möchte aber auch nochmal erwähnen, inzwischen sprechen wir ja sogar über Atomwaffen und nukleare Abschreckung. Kanzler Friedrich Merz hat neulich auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor seinen versammelten internationalen Amtskollegen das hier dazu gesagt.
Ich habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erste Gespräche über europäische nukleare Abschreckung aufgenommen. Meine Damen und Herren, damit das klar ist, wir halten uns dabei an unsere rechtlichen Verpflichtungen. Wir denken dies strikt eingebettet in unsere nukleare Teilhabe innerhalb der NATO. Und wir werden in Europa keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit entstehen lassen.
So, da müsst ihr mir jetzt einmal kurz helfen beim Übersetzen. Also was meint er mit rechtliche Verpflichtungen, nukleare Teilhabe? Übersetzt mal ins Alltagsdeutsch.
Sehr gerne. Also nukleare Teilhabe ist letztendlich, dass die USA uns beschützen und unter ihren Atomschild nehmen. Das ist dieser Gedanke. Nukleare Teilhabe, finde ich, ist auch ein dämlicher Begriff. Aber das ist es letztendlich, dass wir als Deutschland unter dem nuklearen Schutzschild der USA sind. Und wenn Merz von rechtlichen Verpflichtungen spricht, meint er, dass wir als Deutschland uns völkerrechtlich, vertraglich verpflichtet haben, keine eigenen Nuklearwaffen zu besitzen. Und sozusagen, ne, das erklärt er mit dieser Aussage. Und das Bemerkenswerte ist überhaupt, dass er das so anspricht, dass er mit dem französischen Präsidenten Macron über europäische nukleare Abschreckung sprechen möchte.
Das ist allerdings bemerkenswert, denn gerade wenn es um das französische Nukleararsenal geht, da gilt eigentlich der eherne Grundsatz, on n'en parle pas, also man spricht nicht darüber. So funktioniert eben auch nukleare Abschreckung. Sie ist da, der Gegner weiß davon, es gibt ein Arsenal, das abschrecken soll, aber es wird nicht offen darüber kommuniziert, wie groß dieses Arsenal ist, wo Atomwaffen stationiert sind oder ob es beispielsweise solche Gespräche auf höchster Ebene darüber geht, ob ein Atomschirm ausgeweitet wird in irgendeiner Form auf ein anderes Land, ob eine Kooperation in dieser Frage noch ausgebaut wird, das ist äußerst ungewöhnlich. Und das hat manche auch etwas vor den Kopf gestoßen in der Sicherheitsbubble, dass der Kanzler eben jetzt so offen über solche Gespräche auch spricht.
Aber warum glaubt ihr, hat er das gemacht? Warum hat er das so offensiv angesprochen?
Naja, also ich habe den Eindruck, es liegt an Donald Trump. Es liegt an der Politik der Trump-Regierung in dem vergangenen Jahr und der Zweifel, daran, dass die USA noch da wären, wenn es ernst wird. Und bislang ist es so gewesen, dass wir halt, ne, so wie Mario gesagt hat, nicht darüber gesprochen haben, sondern wir sind als Deutschland natürlich davon ausgegangen, dass die Amerikaner uns schützen. Und wenn du mit Regierungsvertretern sprichst und da in die Ministerien reinhörst, haben sie daran auch keinen Zweifel. Aber durch das, was Donald Trump im Januar gemacht hat, dass er militärisch wegen Grönland den europäischen Verbündeten gedroht hat. Das ist etwas gewesen, das habe ich den Eindruck, ist wirklich so ein Wendepunkt gewesen. Mhm. Und dann auch dieses, wir müssen schon mal gucken, wie wir uns denn europäisch absichern können. Also wir glauben weiterhin an den Schutz der USA, aber wir gucken auch mal, was denn hier in Europa noch so ist. Und Macron, der französische Präsident, hat das jetzt schon seit einiger Zeit Deutschland angeboten, doch mal über Atomwaffen ins Gespräch zu kommen, weil Atomwaffen zu haben ist sehr teuer. Und ich glaube, dass die Franzosen sich da auch die einen oder anderen Euro von uns erhoffen.
Also kommt es insgesamt beruhigend bei unseren Nachbarn an, wenn sowas angesprochen wird? So nach dem Motto, die EU ist wieder eine Einheit, Europa ist wieder eine Einheit und wir können uns gegen die USA gegenstemmen?
Da würde ich jetzt mal den Blick weiten. Es geht ja mitnichten nur um Atomwaffen, wenn wir darüber reden, wie können wir Abschreckungsfähigkeit stärken, sondern es geht ja im Kern darum, das, was in Sicherheitskreisen konventionelle Abschreckung wird, zu stärken. Also die klassischen Geräte, die einem da einfallen, Panzer, Luftverteidigung, Luftabwehrraketen, Truppenstärken, darüber reden wir. Mhm. Und das wird aber natürlich auch in Nachbarländern genau verfolgt, wie die Diskussion in Deutschland läuft, welche Summen wir hier in unsere konventionelle Verteidigung stecken. Und da denke ich, kommt es sehr darauf an, wen man fragt. Also Macron ist natürlich jemand, der für die deutsch-französische Freundschaft steht, der da vorbehaltlos auch ist mit Blick auf eine deutsche Verteidigungsfähigkeit, die die Bundesregierung ausbaut. Aber wenn man in die französische Presse guckt, kann man schon auch Kommentare lesen, wo Skepsis aufscheint. Die rechnen auch genau durch, was das dann mittelfristig nun eigentlich bedeutet, wenn die Geräte, die Panzer, die Kampfjets in Deutschland auf dem Hof und im Hangar stehen. Und da sind, denke ich, einfach wegen der deutsch-französischen Geschichte, die ja sehr wechselvoll war. Es gab auch den deutschen Überfall auf Frankreich in der Nazizeit. Es gab den Ersten Weltkrieg. Da sind, denke ich, schon immer noch Ressentiments auch in Frankreich vorhanden, die man durchaus ernst nehmen muss. Und es sind nicht nur Ressentiments, sondern es sind einfach historische Erfahrungen, die Franzosen oder auch Polen mit Deutschland gemacht haben. Deswegen, ich sehe jetzt keine erhitzte Debatte in den Nachbarländern, aber ich würde das als Bundesregierung durchaus ernst nehmen, dass es eben dieses historische Bewusstsein in unseren Nachbarländern nach wie vor gibt.
Und ich war ja auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz und dabei, als Friedrich Merz seine Rede gehalten hat. Und was ich interessant fand, war, wie häufig er betont hat, dass er das innerhalb der europäischen Partnerschaft machen möchte. Das ist ja so ein Ding, dass wir halt nicht mehr sagen, wir machen das alleine, sondern halt immer in Partnerschaft zusammen mit den anderen Europäern. Das hat er wirklich sehr häufig gesagt. Das war mir ja auch aufgefallen. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, wenn ein deutscher Bundeskanzler, wie wir am Anfang gehört haben, sagt, die Bundeswehr soll die konventionell stärkste Armee in Europa werden, dann ist das jetzt erstmal eine Ansage. Derzeit sind das nämlich übrigens noch die Polen. Das sind in jedem Fall nicht wir.
Bevor wir gleich weitermachen, noch schnell was in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast Berlin Code gefällt, dann sagt es gerne weiter und lasst uns eine Bewertung da, ein Like oder Kommentar. Und noch viel wichtiger, abonniert uns gerne, denn dann verpasst ihr nämlich keine einzige Folge mehr. So, jetzt komme ich nochmal auf das Sondervermögen zu sprechen. 100 Milliarden Euro ist heute öfter schon gefallen, die Summe. Mal ganz pragmatisch gefragt, wird das viele Geld gut ausgegeben?
Naja gut, die Antwort hängt natürlich davon ab, wie man zu diesem Kurs der Modernisierung der Bundeswehr steht. Sagt man, ja, ich finde das im Grundsatz gut, dann wird man dieses Sondervermögen insgesamt auch gut heißen. Und ansonsten muss man wie so oft natürlich ins Kleingedruckte schauen, muss gucken, welche Aufträge gehen da im Einzelnen an die Industrie. Da ist es auch nicht so sinnvoll, jetzt nur auf diesen Schuldentopf zu schauen, sondern vielleicht eher in den Blick zu nehmen, was haben wir insgesamt an Verteidigungsausgaben mittlerweile in Deutschland. Ich sagte es ja, mittlerweile sind wir jährlich bei 100 Milliarden. Und da gibt es mittlerweile schon auch Fragezeichen. Wir haben ganz aktuell etwa ein Projekt der Drohnenbeschaffung, das durchs Parlament gehen soll. Da geht es eben darum, dass die Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen ausgestattet werden soll. Und es gibt Fragen, beispielsweise die, warum zwei Hersteller, die im Grunde, sagen Militärexperten, ein vergleichbares Drohnenprodukt anbieten, ganz unterschiedliche Preise abrufen und nach jetzigem Stand damit möglicherweise durchkommen. Da haben Haushaltspolitiker im Bundestag Fragen. Ja, die gibt es. Mhm. Andererseits gibt es natürlich auch schon Erfolge, die man vorweisen kann aus Bundeswehrsicht. Wir haben vor einigen Wochen erst einen Seefernaufklärer, also ein modernes Aufklärungsflugzeug, das auch geeignet ist, U-Boote zu jagen, bekommen. Da ist also schon auch sichtbar etwas passiert, das die Verteidigungsfähigkeit steigert. Es ist Licht und Schatten zu sehen, wie so oft.
Und würdet ihr sagen, eine stärkere militärische Abschreckung macht uns wirklich auch sicherer oder verlagert sie eigentlich nur das Risiko?
Also meine persönliche Meinung ist, dass es gut ist, abzuschrecken, dass es gut ist, sich verteidigen zu können. Und wenn wir auf die Ukraine schauen und wie die Ukrainer sich verteidigen, dann zeigt das ja, dass Wehren wichtig ist. Und wir waren 2022, als die Russen in die Ukraine einmarschiert sind, waren wir hier bei der Bundeswehr in Deutschland nicht in der Lage, uns zu wehren. Es gab auch die Aussage des damaligen Heeresinspekteurs Mais, der sagte, wir sind blank. Und ich würde auch sagen, dass wir noch nicht so viel besser aufgestellt sind, weil wir viel von dem, was wir nur sehr wenig hatten, auch an die Ukraine abgegeben haben. Und jetzt inzwischen haben wir mit diesem vielen Geld, über das wir gesprochen haben, haben wir nachbestellt. Und Mario hat ja gerade erwähnt, dass auch schon was geliefert wurde, aber eigentlich stehen wir da noch und warten, dass geliefert wird. Also zurzeit ist eine Phase, wo viele Aufträge rausgehen, wo wir vor Weihnachten eine Bundestagssitzung hatten. Da haben die über Beschaffungsvorhaben, so heißt das immer beim Militär, von insgesamt 50 Milliarden Euro entschieden. Vor Weihnachten, in einer Woche, an einem Donnerstag, 50 Milliarden Euro. Wir hatten 2022 ein Bundeswehr-Etat, ein Verteidigungsetat, so ein Haushalt, ne, was du alles für Verteidigung und Bundeswehr ausgibst, von 50 Milliarden. Also nur, ne, weil einem das so schnell durcheinander gerät und man dann so schnell so über die Milliarden spricht. Und das ist sehr viel Geld, aber es dauert halt, bis es ankommt. Ne? Das haben wir ja auch überall schon mal gelesen, so mit den Lieferzeiten und so. Also das ist nicht gut. Wir haben halt viel an die Ukraine abgegeben. Und ich persönlich habe auch meine Zweifel, ob auch alles so sparsam ausgegeben wird, wie wir das gerne hätten. Weil ich meine, jeder kennt das von sich selbst. Wenn ich recht viel Geld im Portemonnaie habe, dann denke ich mir, ach komm, ne, ist doch egal. Und da habe ich Sorge, dieses, ach komm, ist doch egal, kommt noch eine oben drauf.
Ja, Mario, wie siehst du das? Würdest du da zustimmen?
Ja, also diese Haushaltsausschusssitzung, auf die Anna gerade sich bezogen hat, das war schon so eine Art Wendepunkt, würde ich sagen, auch im Umgang des Parlaments mit diesen vielen Vorlagen der Bundesregierung zu Rüstungsvorhaben, die da eintrudeln. Denn die Parlamentarier haben ja den Job, die müssen sich das genau anschauen, die müssen sich die Verträge anschauen. Klar, die sind mit der Industrie dann erstmal schon vereinbart worden. Dann liegen sie den Parlamentariern noch zur Entscheidung vor, wenn es sich um größere Vorhaben handelt. Und dann müssen natürlich Abgeordnete gucken, ist da alles mit rechten Dingen zugegangen, kommt ihnen das plausibel vor, sind die Preise, die aufgerufen werden von der Industrie, nachvollziehbar oder eben nicht. Und da gibt es schon auch Parlamentarier, die einem inzwischen sagen, uns wächst das jetzt. Also das sagen die natürlich nicht vor der Kamera oder vor unserem Hörfunkmikro, aber es sagen sie so, wenn man halt vertraulich mit ihnen spricht, das wächst uns langsam schon auch ein Stück weit über den Kopf. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir bei der Flut von Vorlagen, die da zum Teil reinkommen, auch immer noch unsere Kontrollrechte vollumfänglich ausüben, denn das ist ja unser Job als Parlamentarier. Das ist so eine Diskussion, die gerade läuft im Bundestag und da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht, weil natürlich Verteidigungsminister Pistorius ein großes Interesse daran hat, möglichst viele von diesen Rüstungsvorhaben durch den Bundestag zu bekommen.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass halt bei vielen Bürgern irgendwie das Gefühl bleibt, für Verteidigung wird hier Kohle locker gemacht ohne Ende, aber für andere Bereiche wie Bildung oder Gesundheit irgendwie nicht. Bleiben diese Bereiche auf der Strecke?
Ich würde sagen, es bleibt noch nicht auf der Strecke, weil insgesamt ja dieser ganze Verteidigungsbereich über Schulden finanziert wird. Zum großen Teil über Schulden. Dafür ist ja die Schuldenbremse gelöst worden im vergangenen Jahr. Und von daher auch, weißt du, wenn du dir den Gesamthaushalt anguckst vom Bund, da ist das meiste Geld geht nach wie vor in Soziales, also zum Beispiel zur Mitfinanzierung der Rente. Und als zweites kommt dann der Verteidigungsetat als dicker Brocken. Und es gibt Etats, da wird auch gespart, zum Beispiel im Entwicklungshilfeministerium. Aber dass du wirklich sagen kannst, jetzt von Bildung knapsen wir was ab, damit wir noch einen Leopard 2 zusätzlich kaufen können, das ist nicht so.
Okay. Und aber trotzdem, würdet ihr sagen, Rüstung ist heutzutage auch so eine Art neuer Wirtschaftssektor geworden? Also vielleicht auch so eine Art Ersatz für andere Industrien?
Ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht. Ersatz für andere Industrien. Aber klar, der Rüstungssektor wächst. Das liegt jetzt in der Natur der Sache. Wenn Jahr für Jahr etwa 100 Milliarden Euro in die Verteidigung gesteckt werden, das führt natürlich dazu, dass bei vielen Herstellern und nicht nur bei den ganz großen wie Rheinmetall die Auftragsbücher voll laufen. Es gibt ja auch rund um München beispielsweise eine ganze Landschaft mittlerweile von Start-up-Unternehmen, die Drohnen entwickeln und fertigen. Aber da reden wir natürlich längst nicht über die Wertschöpfung und über die Anzahl von Jobs, die wir in der Autoindustrie momentan haben. Also ja, auch die wirtschaftliche Bedeutung der Rüstungsindustrie nimmt zu. Aber sie hat längst nicht den Stellenwert von anderen Schlüsselindustrien wie etwa der Autoindustrie.
Ja, kann höchstens, weißt du, so ein paar Leute, die jetzt in der Autoindustrie entlassen werden, die finden zum Teil neue Jobs halt in der Rüstungsindustrie. Mhm. Das ist schon der Fall, aber die Autoindustrie ist nach wie vor die dickste Industrie in Deutschland und das ist nicht die Rüstungsindustrie. Okay. Aber klar, weißt du, weil ja die Schuldenbremse aufgehoben wurde für diesen Bereich, interessieren sich viele Unternehmen, die bisher gar nicht in der Rüstung unterwegs waren, doch auch dafür, ob sie nicht da vielleicht was von diesem Kuchen abbekommen. Mhm. Es gibt einen Interessensverband, einen Lobbyverband für Rüstung, der heißt Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Und da habe ich gehört, dass sich die Mitgliederzahl verdoppelt haben soll.
Auch Parteien haben ihre Haltung, Kommunikation und Entscheidungen angepasst im Laufe der letzten 4 Jahre. Unter anderem bei den Grünen zeigen sich ja Veränderungen. Und darüber habe ich mit dem Parteivorsitzenden der Grünen, Felix Banaschak, gesprochen. Herr Banaschak, die Grünen waren ja mal eine Friedenspartei. Mittlerweile fordert Joschka Fischer die atomare Aufrüstung Europas. Anton Hofreiter, mehr Kampfpanzer für die Ukraine. Und manch Grüner träumt sogar von der Wehrpflicht. Was sind denn die Grünen nun?
Wenn ich es richtig sehe, sind die Grünen gerade die konsequenteste Friedenspartei, die unser Land hat, weil wir Frieden eben nicht mit missverstehen als Unterwerfung gegenüber einem imperialen Aggressor wie Wladimir Putin es ist und weil wir Frieden auch nicht missverstehen als sozusagen Angriffsbereitschaft oder Bereitschaft angegriffen zu werden, wenn andere sich das nun einmal überlegen wollen. Und in der Tat, wir leben in einer anderen Welt als 2021. Wir haben 2021 plakatiert, keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete. Und es war richtig, dass wir uns dafür eingesetzt haben, ab 2022, dass die Ukraine unterstützt wird in ihrem Freiheitskampf. Das ist ja nicht nur ein Kampf für die Freiheit der Ukraine, es ist auch ein Kampf für die Friedens- und Freiheitsordnung und die Sicherheitsordnung, von der Deutschland profitiert oder auf die wir angewiesen sind. Und ich kann das ganz offen sagen, mich bedrückt es, dass wir so viel Geld in die Bundeswehr geben müssen in dieser Zeit. Mich bedrückt es, dass wir über die Frage widersprechen müssen, wie mehr Personal für die Bundeswehr gewonnen werden kann. Aber Verteidigungsfähigkeit bedeutet in dieser Zeit eben die Fähigkeit, den Frieden und die Freiheit zu sichern.
Was sagen Sie denn zu der Forderung von Joschka Fischer? Braucht es eine europäische Atombombe?
Ich will Joschka Fischer nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass man aufpassen muss, dass man diese Debatten nicht öffentlich mit immer neuen Vorstößen führt, die am Ende keine eigentliche Abstimmung bedeuten. Also natürlich muss Friedrich Merz, natürlich muss unsere Bundesregierung mit unseren europäischen Partnern darüber sprechen, ob Europa im Zweifel auch in dieser Form verteidigungsfähig ist. Aber auf europäischem Boden gibt es stationierte Atomwaffen. Und ich erwarte, dass da sozusagen hinter den Kulissen die Gespräche geführt werden. Es ist ja richtig, dass wir uns auf eine neue Zeit einstellen müssen. Und diese Zeit ist bitter. Diese Zeit ist voll von Herausforderungen, auch von der Herausforderung, neue Antworten zu geben. Aber ich nehme gleichzeitig sehr ernst, dass es in der Gesellschaft eine große Sorge vor immer weiteren Eskalationen gibt. Und deswegen gehört zu verantwortungsvoller Politik, dass man die Gefahr nüchtern analysiert und auch benennt, aber der Bevölkerung jetzt auch nicht Angst macht durch immer neue Vorstöße, die für viele gar nicht nachvollziehbar sind.
Die Grünen hatten ja auch immer das Thema Abrüstung ganz oben auf dem Zettel. Haben Sie das jetzt aufgegeben?
Nein, das Ziel ist natürlich weiter Abrüstung. Aber Abrüstung setzt ja Beidseitigkeit, Gemeinsamkeit voraus. Und ich möchte, dass wir irgendwann wieder in einer Welt leben, in der Sicherheit anders organisiert ist. Aber in der Welt leben wir aktuell leider nicht. Und deswegen ist ja die Frage, nimmt man die neuen Realitäten zur Kenntnis und nimmt dann auch oder ist dann auch bereit, die Konsequenzen daraus zu ziehen? Oder verliert man sich in einem Phantasma, in einer Illusion, die keine Grundlage mehr hat? Und nun muss man nicht überall den Teufel an die Wand malen. Und Donald Trump ist nicht Wladimir Putin und die USA sind zum Glück im Gesamten noch eine pluralistische Nation. Und es gibt vielleicht auch Hoffnung, dass wieder eine andere Zeit kommt. Aber wir können auch unsere Sicherheit, unseren Frieden, unsere Freiheit nicht auf das Prinzip Hoffnung allein bauen. Es braucht auch das Prinzip Handlung.
Wenn ich mir jetzt unser Gespräch so anhöre, was würden Sie denn jetzt zum Abschluss sagen? Sind die Grünen eine Friedenspartei oder Realpolitiker oder beides?
Wir sind eine realpolitische Friedenspartei. Ja, weil, na, man muss es doch ganz offen sagen. Es bringt doch, also die Antwort der Linken. Wir benennen, wie schlimm der Trump ist. Wir benennen auch ab und an, wie schlimm der Putin ist. Und dann sagen wir, aber mehr Diplomatie allein wird es richten. Das ist doch naiv. Das ist doch, und am Ende ist es auch gefährlich. Es ist eine gefährliche Naivität. Und wer nicht bereit ist, eine neue Zeit mit neuen Antworten zu versehen, wer nicht bereit ist, alte Glaubenssätze in Frage zu stellen und sich zu fragen, passen sie noch in die Zeit? Und wenn nein, was müssen wir anpassen, damit unsere Antworten in die Zeit passen? Der disqualifiziert sich doch für politische Arbeit.
Herr Banaschak, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, Anna und Mario, also in meinen Ohren klang das, also er hatte zu kämpfen, aber er ist Realist, ne?
Ja. So. Wir konnten ihm beim Kämpfen zuhören.
Oder? Also so würde ich das jetzt zusammen. Wie habt ihr das empfunden?
Na, ich denke, er drückt aus, was vielen Menschen durch den Kopf geht, wie viele Menschen sich auch fühlen seit dieser Zeitenwende. Niemandem, denke ich, gefällt das, was gerade passiert in der Ukraine und was Russland mit diesem Kontinent macht. Aber dieses Gefühl, es muss jetzt sein, wir müssen die Mittel in die Hand nehmen, wir müssen auf die eigene Verteidigungsfähigkeit setzen. Dieses Gefühl ist schon sehr weit verbreitet und wahrscheinlich muss man auch früher nicht Pazifist gewesen sein, um doch ein Stück des Weges erst zurückzulegen dahin, dass man jetzt sagt, ja, es muss wohl sein. Also diese Paarung von Realismus, wir müssen mit einer Wirklichkeit umgehen, auch wenn sie hässlich ist. Und zu einem letzten Fünkchen Hoffnung, das hat er ja auch angesprochen, dass man sich bewahren muss, wahrscheinlich um nicht verrückt zu werden in diesen Zeiten. Ja, das hat er ganz gut umschrieben, finde ich.
Und ich finde halt auch so von der Positionierung her ist er ein Linker bei den Grünen. Ne? Du siehst, wie er ja letztendlich auch um so Formulierungen gekämpft hat. Ich glaube, auch bei der SPD wirst du viele finden, die sich so ähnlich äußern wie Herr Banaschak. Bei der Union kann ich mir vorstellen, dass das da schon klarer ist. Also ein klareres Bekenntnis zur Bundeswehr und auch dafür, dass die Bundeswehr gut ausgerüstet und aufgerüstet sein soll.
Wenn wir jetzt schon wieder von der Union sprechen, dann gehe ich nochmal kurz über zu Friedrich Merz, weil der spricht ja auch sogar gerade von einem Epochenbruch. Was meint er damit? Ist das so eine Art Zeitenwende reloaded?
Naja, ich würde sagen, es ist eben der Merzsche Begriff für Zeitenwende. Möglicherweise hat er nach etwas Zackigerem gesucht. Wenn er davon spricht, dass er mal Party macht, sagt er ja auch nicht, ich habe gefeiert, sondern Rambo Zambo. Also das ist einfach so ein bisschen Merz-Style. Aber im Grunde meint er ja das Gleiche, dass der Kontinent, dass Deutschland eben mit einer fundamental anderen Lage konfrontiert ist. Wir haben ein neues Kapitel in der Geschichte aufgeschlagen, ob wir es nun wollten oder nicht, aber dieses neue Kapitel ist jetzt da. Die alte Friedensordnung, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg erleben durften, die eben gekennzeichnet war von einer amerikanischen Schutzmacht, von einer mehr oder weniger regelbasierten Ordnung, die jedenfalls uns in Deutschland und Mitteleuropa eben Jahrzehnte des Friedens beschert hat, die ist vorbei. Wir müssen uns jetzt anderen Realitäten stellen und Epochenbruch bezeichnet genau das, nur vielleicht etwas zackiger.
Ja, und Bruch ist ja halt auch einfach das härtere Wort. Ne? Wenn du Wende oder Bruch, also Zeitenwende, Epochenbruch, da ist Bruch das stärkere Wort. Und interessanterweise hat auch der kanadische Premierminister Carney hat auch von Rupture gesprochen. Das geht ja auch in diese Richtung. Also der war in Davos bei dem Weltwirtschaftsgipfel und hat da eine Rede gehalten, die insgesamt von vielen mit großem Interesse gehört wurde, weil das auch als so eine Rede verstanden wurde, so eine Gegenpositionierung gegen die großen USA, gegen das große China und auch gegen Russland, so die Großmächte, und dass es da halt einen Bruch gegeben hat.
Abschließend zu unserer heutigen Folge, was glaubt ihr, wie lange werden wir noch in einer Zeitenwende leben? Hat das unvermeidlich mit Donald Trump und mit Putin zu tun?
Also es hat in jedem Fall mit Putin zu tun. Und ich persönlich habe auch nicht den Eindruck, dass wir da jetzt in absehbarer Zeit irgendeine Bewegung bei Putin sehen, weil es für ihn eigentlich aus seiner Sicht okay läuft. Und ich würde auch den Punkt machen, dass wir für uns die Entscheidung treffen sollen, dass wir uns schützen können müssen. Also nicht so sehr wegen der anderen, die haben uns jetzt aufgeweckt. Also erst Putin und ne, dass dann Trump sich hingestellt hat und gesagt hat, ach, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Europäer beschütze oder nicht, sondern dass wir für uns als Europa und als großes Land in Europa, dass wir in der Lage sein müssen, uns zu schützen.
Das, denke ich, ist der entscheidende Punkt, dass auch wenn die Bedrohung enorm ist und wenn die Herausforderungen riesengroß sind, es ja immer noch Möglichkeiten gibt, Dinge zu gestalten. Und das ist ja auch das, worauf Merz immer wieder rekurriert, dass es zwar jetzt ein Zeitalter ist, in dem Großmächte sich nehmen wollen, wovon sie glauben, es stehe ihnen zu, dass jetzt wieder wie im 19. Jahrhundert Großmächte von Hinterhöfen ausgehen in ihrer Nachbarschaft, wo sie sich einfach bedienen können an Territorien. Und da haben Länder wie Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien als Mittelmächte natürlich einen schweren Stand. Aber, das sagt Merz ja immer wieder, wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. In diesem Konzert der Großmächte können wir, wenn wir uns als Mittelmächte zusammentun, schon auch Akzente setzen, etwas entgegensetzen, eben unser Schicksal ein Stück weit selbst in die Hand nehmen. Und das ist so ein hoffnungsvoller Gedanke, an den ich mich auch einfach halten möchte. Denn so ganz haben wir es nicht in der Hand, wie lange diese Zeitenwende dauert. Aber es ist auch nicht so, dass wir nichts in der Hand hätten.
Anna Engelke, Mario Kubina, danke euch für eure Einschätzung und fürs gemeinsame Durchdenken, auch wenn das Thema ja heute nicht gerade das leichteste war. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, Linda, und gute Besserung.
Dankeschön. Tschüssi. Ja, und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anmerkungen habt, Fragen oder Ideen für kommende Folgen, dann schreibt uns gerne an berlincode@ard.de oder schickt uns eine Sprachnachricht an 030 22 88 22 88. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Und wenn euch Berlin Code gefällt, dann abonniert uns in eurer Podcast-App, lasst ein paar Sterne da oder empfehlt uns gerne weiter. Das hilft uns und bringt noch mehr Leute dazu, mit uns Politik zu entschlüsseln. So, und natürlich lassen wir euch nicht gehen ohne einen Podcast-Tipp, und diesmal ist es eine echte Kriminalgeschichte. Ein Killerkommando ermordet 1979 den Journalisten Robert Pfeffer auf offener Straße in Beirut. Ein ungelöster Cold Case und ein Familiengeheimnis, das sein Neffe Kilian Pfeffer, den habt ihr hier auch schon öfter in Berlin Code gehört, der möchte das lösen. Die Recherche führt in den libanesischen Bürgerkrieg der 70er Jahre und ein Netz aus Terrororganisationen und Geheimdiensten. Wen hat sich Robert Pfeffer zum Feind gemacht? Ein ermordeter Journalist, ein verschwundenes Manuskript, ein Rätsel, das bis heute nicht gelöst ist. Zwei Schüsse ins Herz, warum musste mein Onkel sterben, gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. So viel also dieses Mal von uns. Danke fürs Zuhören und gerne bis bald.